Guten Morgen, liebe Gemeinde. Liebe Gemeinde, wenn wir uns mal aufmerksam unsere Umgebung betrachten, sei es zu Hause oder wenn wir draußen unterwegs sind oder sogar hier in dieser Kirche, es ist immer wieder beeindruckend zu sehen, was Menschen bisher erreicht haben. Egal welchen Bereich du dir anschaust. Nehmen wir zum Beispiel den Bereich Architektur, die großen, beeindruckenden Gebäude, die wir imstande sind zu bauen. Die Gebäude in Dubai oder New York. Schau dir allein diese Kirche an. Kannst du dich an das erste Mal erinnern, als du in diese Kirche gekommen bist? Warst du nicht überwältigt und beeindruckt? Nehmen wir den Bereich Wissenschaft und Forschung. Schau dir an, für welche Krankheiten wir bereits Medikamente gefunden haben. Es gab Krankheiten, da war die Lebenserwartung gestiegen. Viele Krankheiten können besiegt werden. Das alles wurde durch jahrelange Forschung und harte Arbeit möglich. Nehmen wir zum Beispiel den Bereich Mobilität. Schauen wir uns die Fortbewegungsmittel an. Autos, Flugzeuge, Drohnen. Alles wird größer und spektakulärer. Ich habe vor kurzem gelesen, dass Wissenschaftler und Ingenieure an einer Unterwasserbahn forschen und planen. Mit dieser Unterwasserbahn wäre es möglich, innerhalb von 1 bis 2 Stunden von Frankreich nach New York zu fahren. Es handelt sich hier um eine Kapsel, die durch eine Unterwasserröhre geschossen wird. Da das Ganze dann mit einem bestimmten Druck passiert, sind wohl entsprechende Geschwindigkeiten möglich. Stell dir vor, du könntest nachmittags losfahren von Europa in die USA, dort Abendessen und wieder zurück sein, damit du morgen wieder arbeiten kannst. Ihr seht also, was wir bisher erreicht haben, ist bereits beeindruckend. Aber auch das, was in Planung ist für die ferne Zukunft, das bleibt auch spannend. Ich habe euch gerade so einige Beispiele aufgezählt. Es sind großartige Dinge. Aber heute möchte ich mich nicht so auf die großen Dinge konzentrieren. Ich möchte heute auch auf die kleinen Dinge eingehen. Auf die kleinen Anfänge, die all das, was wir heute genießen dürfen, überhaupt möglich gemacht haben. Bevor wir uns in einen Jumbojet setzen konnten und weite Strecken zurücklegen konnten, hatten Menschen wie Otto Lilienthal eine kleine Idee gehabt. Sie haben den ersten Schritt getan, damit das möglich wurde, was wir heute erleben dürfen. Vor 2 Wochen wurde zum Beispiel die neue S-Klasse vorgestellt. Das ist ein Modell der Marke Mercedes-Benz. Eine der führenden Unternehmen in der Automobilbranche. Das Auto hat jetzt noch mehr Sicherheitsmerkmale. Der Wagen kann jetzt sogar selber sich selbst ausparken und fährt zu dir. Es bremst automatisch, wenn der Vordermann plötzlich abbremst. Bevor wir aber solche Autos erleben durften, hatte ein Mann namens Henry Ford eine kleine Idee. Er hatte den Mut, die ersten Schritte zu machen. Alles, was wir heute sehen, hatte mal einen Anfang. Alles, was wir erleben, hatte irgendwann mal angefangen. In der Bibel finden wir eine interessante Stelle zu dem Thema kleine Anfänge. Jesus erzählt seinen Jüngern ein Gleichnis in Matthäus 13, Verse 31 und 32. Ich lese euch die Verse vor. Jesus erzählte ein weiteres Gleichnis. Mit Gottes himmlischem Reich ist es wie mit einem Senfkorn, das ein Mann auf sein Feld sät. Es ist zwar das kleinste von allen Samenkörnern, aber wenn es aufgeht und wächst, wird es größer als andere Sträucher. Ja, es wird zu einem Baum, auf den die Vögel fliegen, um in seinen Zweigen ihre Nester zu bauen. Jesus nimmt hier einen Senfkorn, um seinen Jüngern das Reich Gottes zu erklären. Das Senfkorn taucht ja an anderer Stelle nochmal auf, aber dazu kommen wir noch. Wenn etwas mehrfach auftaucht in der Bibel, dann möchte Gott, dass wir uns näher damit beschäftigen. Warum nimmt Jesus gerade ein Senfkorn? Ich habe mal auf Wikipedia geschaut, was das überhaupt ist. Dann habe ich festgestellt, ich habe täglich damit zu tun. Ein Senfkorn kann einen Durchmesser von 1 bis 2 Millimetern haben. Ich habe herausgefunden, dass das Senfkorn eines der kleinsten Samen ist, die es gibt. In vielen asiatischen Ländern, zum Beispiel auch in Sri Lanka, wird es als Gewürz benutzt. Deswegen habe ich jeden Tag eigentlich was damit zu tun. Man kann daraus Öl gewinnen, das sehr proteinhaltig ist. Oder du kannst es auch pflanzen. Dann entsteht ein bis zu 3 Meter hoher Strauch. Man kann es auch Baum nennen, da sich hier ein Hauptstamm bildet und mit den ganzen vielen Abzweigungen, in denen sich Vögel einnisten können. Jesus nimmt hier also diesen Senfkorn und beschreibt damit das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist doch eigentlich etwas Großartiges. Wie viele Menschen bekehren sich weltweit und werden dem Reich Gottes hinzugefügt? Wenn Gott, der das ganze Universum geschaffen hat und der, der alles überblicken kann, also jemand, der größer ist als das Universum, ein Reich hat, wie groß muss eigentlich sein Reich sein? Eigentlich ist doch das Reich nicht etwas, was man als Kleines abtun kann. Wie viele Gemeinden gibt es im Reich Gottes? Wie kann Jesus das Reich Gottes mit einem 1 bis 2 Millimeter großen Senfkorn vergleichen? Jesus hat hier eine Botschaft für uns. Eine Botschaft, die besonders jetzt in diese Zeit passt. Wenn man sich so anschaut, was in unserer Gesellschaft und auch besonders in Kirchen passiert. Eine Botschaft, die uns erinnern soll, aber auch zurechtweisen soll. Eine Botschaft, die unseren Blick auf das Wesentliche lenken soll. Unser Gott ist ein Gott, der aus dem Nichts Dinge tun kann. Er ist ein kreativer Gott. Wir sehen in der Bibel immer wieder, dass er unscheinbare Menschen und Dinge nutzt, um Großes zu vollbringen. Er nutzte Mose, der mittlerweile ein armer Hirte war, um sein Volk zu befreien. Er nutzte Noah, der schon sehr alt war, um eine Arche zu bauen. Er nutzte David, den kleinen Hirten, um Goliath zu besiegen. Er nutzte einen einfachen Holzstab, um Mose und allen um ihn herum seine Macht zu demonstrieren. Er nutzte einen kleinen Jungen mit 5 Broten und 2 Fischen, um Tausende zu speisen. Unser Gott ist ein Gott, der mit wenig Großes vollbringen kann. Und durch dieses Gleichnis zeigt Jesus seinen Jüngern und damit auch dir und mir ein wichtiges Prinzip, das wir in so vielen Bereichen unseres Lebens anwenden können. In diesem Gleichnis sind erstmal einige Begriffe, die wir uns anschauen müssen, um alles vollständig zu verstehen. Da ist einmal das Reich Gottes, das Senfkorn, der Gärtner, der große Baum, die vielen Vögel, die in dem großen Baum einen Platz zum Nisten finden. Das Reich Gottes steht für Gottes Plan, Willen und Wirken unter uns Menschen. Es beschreibt das, was Gott mit uns vorhat. Das Senfkorn steht für Jesus Christus. Wir lesen in der Bibel, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und weiter lesen wir, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das Senfkorn steht für Jesus Christus, wie er sich klein gemacht hat und Schritt für Schritt gewachsen ist. Und der Gärtner, der das Senfkorn sät, ist Gott der Vater. Und der große Baum, der aus dem kleinen Senfkorn entsteht, stellt auch Jesus dar. Aber diesmal nicht als kleines Senfkorn, sondern als der König der Könige, wie er zur Rechten sitzt und sich für uns alle einsetzt. Und die Vögel stehen für die, die im Evangelium ein Zuhause gefunden haben, also du und ich. Und das Nisten, das bedeutet, dass wir einen sicheren Platz haben bei Jesus. Dass wir einen sicheren Platz haben in der Gemeinschaft Gottes. Jesus Christus hat seinen Thron verlassen, um hier mitten unter uns zu leben. Er, der König der Könige, saß auf einem Thron und hat sich trotzdem klein gemacht. Er hat sich hier auf der Erde nicht groß gemacht, obwohl er es machen könnte. Er war der Kleinste, genauso wie das Senfkorn, von dem wir gerade gelesen haben. Jesus Christus lebte hier unter uns und wurde am Kreuz getötet. So wie das Senfkorn in den Boden gepflanzt wird, wurde Jesus in ein dunkles Grab gelegt. Es blieb aber nicht dabei. Jesus starb für unsere Sünden und besiegte die Finsternis. Er kam aus dem Grab heraus. So wie das Senfkorn den Boden aufbricht und zu einem großen Baum wird, ist Jesus auferstanden. Er sitzt jetzt zur Rechten des Vaters und wacht über uns und tut Fürbitte für uns. Genauso wie der große Baum den Vögeln einen Platz zum Nisten bietet, bietet Jesus uns jetzt einen Platz bei Gott. Er hat uns gerecht gemacht, sodass wir jederzeit zu Gott können durch unsere Gebete. In diesem Gleichnis wird klar, wie das Reich Gottes funktioniert. Das Reich Gottes ist etwas, das ganz klein angefangen hat und sehr schnell, sehr stark gewachsen ist. Es ist klar, dass das Reich Gottes immer weiter wachsen muss, denn darauf ist es ausgelegt. Wachstum bedeutet nämlich auch, dass immer mehr Menschen gerettet werden. Und genau das ist auch unser Auftrag. Jeder, der Jesus angenommen hat, arbeitet automatisch für das Reich Gottes. Jeder hat den Auftrag bekommen, das Evangelium weiterzugeben und damit das Reich Gottes aufzubauen. Ich möchte dir heute 4 Schritte vorstellen, die uns dabei helfen werden, uns bestmöglich für das Reich Gottes einzusetzen. Der erste Schritt: Schaffe Platz. Du kannst ein Senfkorn nicht in einen kleinen Blumentopf in einer Wohnung pflanzen. Das Senfkorn braucht Platz. Die Wurzeln, die sich unter dem Boden bilden, brauchen Platz. Es steckt mehr hinter dem Senfkorn, als wir denken. Wir lesen, dass der Gärtner das Senfkorn auf ein Feld sät. In anderen Übersetzungen ist auch davon die Rede, dass er es in seinem Garten sät. Der Gärtner schmeißt das Senfkorn nicht einfach irgendwo hin. Er verachtet das Senfkorn nicht dafür, dass es so klein ist. Er hat sich Gedanken gemacht, wohin er es sät. Er hat Platz geschaffen. Er hat Platz geschaffen, weil er zuerst an das gedacht hat, was passieren wird, nachdem er das Senfkorn pflanzt. Es heißt nicht umsonst, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Wenn du zuerst nach dem Reich Gottes trachtest, dann kommst du nicht auf die Idee, dein Senfkorn in einem kleinen Blumentopf zu pflanzen. Wenn du zuerst nach dem Reich Gottes trachtest, kommst du nicht auf die Idee, deinen Tag ohne Gebet und Bibellesen zu starten. Du würdest deinen Tag nicht ohne im Wort gelesen zu haben starten. Das Reich Gottes ist das, was letztendlich bestehen wird. Alles andere wird zugrunde gehen. Aber das Reich Gottes wird bestehen. Wie viel Platz schaffen wir für das Reich Gottes in unserem Leben? Wie viel Raum und Zeit hat das Beten und Bibellesen in deinem Leben? Schaffe Platz in deinem Leben für das Reich Gottes. Schaffe Platz, damit das, was du tust, nicht vergebens ist. Trachte nicht zuerst nach Vergänglichem, nach Weltlichem. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Egal, was du tust, prüfe dabei, ob du damit einen Beitrag für das Reich Gottes leistest. Schaffe mehr Platz für Gott in deinem Leben. Der zweite Schritt: Sehe. Nachdem du Platz geschaffen hast für das Senfkorn, das du hast, nachdem du also Platz geschaffen hast in deinem Leben, dich für das Evangelium einzusetzen, das in dein Herz gelegt wurde, geht es darum, das Evangelium weiterzugeben. Es geht darum, es in andere Herzen zu sehen. Damit erfüllen wir den Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, das Evangelium zu verkünden. Damit tun wir das Bestmögliche für das Reich Gottes. Denn eins ist klar, das Reich Gottes ist auf Wachstum ausgelegt. Wir haben gelesen, was aus diesem kleinen Senfkorn werden soll. Ein großer Baum. Ein Baum, der Zuflucht bietet für Vögel. Es sollen Gemeinden entstehen, die eine Zuflucht bieten für Gläubige. Aber das Sehen allein reicht auch nicht aus. Bevor der eingepflanzte Same wachsen kann, ist noch etwas nötig. Der dritte Schritt: Bewässere dein Feld. Der Platz, den du für das Senfkorn geschaffen hast, muss gepflegt werden. Dazu ist viel Geduld nötig. Ich gebe zu, Geduld haben ist etwas sehr Schwieriges. Bevor der Boden aufbricht und das Senfkorn zu einem Baum wird, musst du dein Feld bewässern. Es geht darum, dass du dranbleibst im Wort und im Gebet. Mit der Zeit kann sich auf dem Platz, den du geschaffen hast, Unkraut bilden. Der Raum, den du dir in deinem Leben für Gott freinimmst, muss verteidigt werden. Der Feind versucht alles, dir diesen Raum, den du dir genommen hast, wegzunehmen. Indem er versucht, Chaos in deinem Leben zu stiften. Indem er versucht, Neid in dein Leben zu bringen. Indem er versucht, so viele Schwierigkeiten in deinem Leben zu verursachen. Manche beginnen zu zweifeln, ob das, was sie da tun, überhaupt einen Sinn macht. Meist kommen solche Gedanken, wenn die ersten Probleme kommen. Manche verlieren sich in ihrer Arbeit und allen anderen Verpflichtungen und geben den Platz, den sie freigeräumt haben, Stück für Stück auf für andere Dinge. Du hast ein Problem auf deinem Feld, wenn dein Feld einen Mangel an Wasser hat. Alles, was du dann siehst, wird absterben. Du wirst keine Früchte haben auf deinem Feld. Wenn du den Kontakt zum lebendigen Wasser verlierst und dich den Gedanken des Feindes hingibst, trocknet dein Glaubensleben aus. Wenn du dich deinen Ängsten und Vorurteilen hingibst, trocknet dein Glaubensleben aus. Das Beten und in der Bibel lesen kann das verhindern. Jesus sagt, trinkt von mir und ihr werdet nie wieder dürsten. Halte den Kontakt zu Jesus und du wirst dein Feld nicht verlieren. Du wirst erfolgreich sein in deiner Arbeit für Jesus. Bewässere dein Feld. Der vierte Schritt. Hole die Ernte ein. Stell dir vor, du schaffst den nötigen Platz und du säst und bewässerst dein Feld geduldig und es wächst ein großer Baum heran. Aber du versäumst, die Ernte einzuholen. Stell dir vor, du holst die Früchte nicht ein, die entstanden sind. Die Menschen, die das Evangelium gehört haben und sich für Jesus entschieden haben, gehören in eine Gemeinschaft. Sie gehören in eine Gemeinde. Der neu entstandene Glaube muss durch die öffentliche Taufe besiegelt werden. Wenn du die Früchte auf deinem Feld nicht einholst, werden andere sich die Früchte holen. Wenn wir nicht untereinander Gemeinschaft haben und uns untereinander unterstützen und unsere Lasten einander tragen, besteht die Gefahr, dass sich jemand anderes eines unserer Geschwister holt. Unsere Gemeinde ist auch davon betroffen, dass Sekten versuchen, unsere Geschwister abzuwerben. Viele Geschwister haben wir durch sowas schon verloren. Besonders aggressiv geht zurzeit die Shincheonji-Sekte vor. Die Gemeinden unterwandern und versuchen, Menschen für ihre falschen Vorstellungen vom Evangelium zu ködern. Liebe Gemeinde, prüft das, was euch gesagt wird. Wenn ihr von jemandem angesprochen werdet, besonders draußen vor dem Eingang, haltet Rücksprache mit der Gemeindeleitung. Prüft aber nicht nur das, was euch da draußen gesagt wird, prüft auch das, was euch hier von der Kanzel aus gepredigt wird. Setzt euch damit auseinander. Forscht im Wort Gottes. Entdeckt die Geheimnisse, die der Heilige Geist euch mitteilen möchte. Wir lesen, dass der Feind umherläuft wie ein Löwe. Der Feind ist wachsam dabei, um unser Feld zu berauben. Lasst uns mehr aufeinander achten. Lasst uns die Ernte rechtzeitig einholen. Lasst uns um unsere Geschwister kümmern, besonders die, die neu dazukommen. Lasst uns mehr Liebe zeigen für die anderen Menschen, statt sie alleine zu lassen. Lasst uns nicht versäumen, die Ernte einzuholen. Das waren vier Schritte, die uns die Arbeit für das Reich Gottes erleichtern sollen. Erstens, schaffe Platz. Zweitens, sähe. Drittens, bewässere dein Feld. Viertens, hole die Ernte ein. Soweit die Theorie. Aber die Praxis sieht anders aus, oder? Handeln wir so, wie wir es gerade gelernt haben? Ich habe das schon zu Beginn der Predigt angedeutet. Diese Botschaft passt sehr gut in diese Zeit. Es ist eine Botschaft, die uns wieder auf den rechten Pfad holen möchte. Es ist eine Botschaft, die uns zurechtweist, aber auch wieder aufnimmt aus Gnade, wenn wir es verstehen und wenn wir umkehren. Amen. In unserer Gesellschaft und auch in vielen Kirchen läuft gewaltig etwas schief, wenn ich mir die aktuellen Entwicklungen anschaue. Es beginnt schon beim ersten Schritt, den wir uns angeschaut haben. Viele fangen erst gar nicht an, Platz zu machen, weil ihnen das Vertrauen fehlt. Es ist der erste Schritt, diesen Schritt geht kein anderer für dich. Diesen Schritt kannst du nur selber gehen, Gott wird dich nicht zwingen. Aber viele scheitern schon daran, viele vergleichen sich mit anderen. Sie schauen auf das Wenige, das sie haben und denken, es lohnt sich nicht, dafür Platz zu schaffen. Sie schauen auf die Talente, die andere haben, die sie selber nicht haben und fangen an, nicht Platz zu machen. Sie schauen auf ihre Fehler und fangen nicht an, Platz zu machen. Sie denken, sie sind nicht gut genug. Sie schauen mehr auf ihre Defizite als auf das, was sie können und schaffen keinen Platz. Sie schauen auf Menschen, die sie nicht ernst nehmen, anstatt den ersten Schritt zu machen und Platz zu machen. Viele machen deshalb auch nicht den ersten Schritt, weil sie Angst davor haben, wohin dieser erste Schritt sie führen wird. Ich möchte dich heute ermutigen, diesen ersten Schritt zu machen. Gott arbeitet ständig an unserem Leben. Er ermutigt uns ständig, diesen ersten Schritt zu machen. Bei Gott führt der erste Schritt immer zu etwas Großem. Jesus sagt zu seinen Jüngern an einer anderen Stelle, dass ein Glaube so groß wie ein Senfkorn ausreicht. Ich habe zu Beginn gesagt, dass unser Gott ein kreativer Gott ist. Unser Gott hat aus dem Nichts etwas erschaffen. Die Erde, das Universum, die Galaxien mit all den Planeten, der Mond, die Sonne. Gott hat aus dem Nichts etwas gemacht. Denkst du nicht, dass dieser Gott, der aus dem Nichts etwas gemacht hat, dass er aus dem etwas bisschen, das du hast, alles machen könnte? Von nichts zu etwas und von etwas zu allem. Mein Gott ist ein Gott, der dich von nichts zu etwas bringen kann. Und wenn du beim Etwas bist, wenn du etwas geworden bist, stellt sich die Frage, was du tust. Hebst du ab oder bleibst du demütig? Viele scheitern auch an diesen ersten Schritten, weil sie nach einigen Schritten, die sie mit Gott gegangen sind, sagen, ab hier kann ich alleine weitermachen. Ich weiß das besser als du, Gott. Viele fallen dann von dem Etwas, das sie dank Gott geworden sind, ins Nichts, weil sie nicht demütig bleiben. Ordne dich unter und dein Gott geht den nächsten Schritt mit dir. Von nichts zu etwas und dann von etwas zu allem. Aber rebellierst du, dann führt dein Weg ins Nichts. Es ist deine Entscheidung. Es ist immer der erste Schritt, bei dem dich alle auslachen, der letztendlich aber zu allem führt. Schau, wie viele Menschen Noah ausgelacht haben, als er bei klarem Himmel in einer Gegend, die noch nie einen Regentropfen gesehen hatte, anfing, eine Arche zu bauen. Alle haben gelacht, als er seine ersten Schritte im Glauben ging. Alle haben gelacht, als er das erste Stück Holz verarbeitete. Alle haben gelacht, als er ein trockenes Feld vorbereitet hat, um darauf eine Arche zu bauen, weit weg vom Meer. Alle haben gelacht, als er sich die ersten Werkzeuge zurechtgelegt hat und zusammengebaut hat. Aber er ging jeden Schritt mit Gott. Er hat nicht auf die Menschen geachtet, die ihn ausgelacht haben. Er hat seinen Blick auf Gott gehabt. Er hat nicht zwischendurch gesagt, ich mache hier alleine weiter, Gott. Ich weiß das besser als du. Er ist immer mit Gott gegangen. Und am Ende wurden er, seine Familie und alle Tiere gerettet, die in der Arche waren. Sei mutig und mach den ersten Schritt und schaffe Platz in aller Demut. Du machst diesen ersten Schritt, indem du eine Entscheidung triffst, dein Leben Gott zu widmen. Das kannst du tun, indem du ein Gebet sprichst zu Gott. Sprich es aus, was du tun möchtest. Dazu ist nicht viel nötig. Stell dir mal vor, der Gott, der alles erschaffen hat, sagt zu dir und zu mir, es reicht ihm aus, wenn wir auch nur einen Glauben so groß wie ein Senfkorn haben. Er ist Gott, er regiert über alles. Und er sagt zu dir und mir, es reicht ihm aus, wenn wir einen Glauben so groß wie ein Senfkorn haben. Unserem Gott reicht ein Glaube so groß wie ein Senfkorn aus, weil sein Herz groß genug ist, um einen Glauben so groß wie ein Senfkorn zu akzeptieren. Amen. Sein Herz ist so groß, dass er jeden akzeptiert, der auch nur ansatzweise glaubt, so klein der Glaube auch ist. Das ist unser Gott. Amen. Das ist seine Gnade und seine Güte. Schau dir die Weltreligion an. Jeder verlangt so vieles von dir. Aber unser Jesus verlangt nur einen Glauben, so groß wie ein Senfkorn. Hier geht es um Demut. In dieser Botschaft geht es darum, sich selbst kleiner zu machen als alles andere. Das sind die Prinzipien, die Jesus gelehrt und ausgelebt hat. Machen wir uns klein und machen wir die ersten Schritte mit Gott. Weiterhin haben wir uns angeschaut, dass wir, nachdem wir den ersten Schritt gehen, den Platz geschafft haben, sehen müssen. Wir sollen das Evangelium, das in unser Herz gelegt wurde und von dem wir so sehr profitiert haben, in andere Herzen sehen. Machen wir das heutzutage? Sehen wir noch? Tun wir diesen zweiten Schritt noch? Das ist der einzige Sinn unseres Lebens. Der Sinn, warum wir atmen. Der Sinn, warum wir heute früh aufstehen durften. Der Sinn, warum wir leben dürfen, ist, dass wir jede Möglichkeit, die wir in unserem Leben bekommen, dafür nutzen sollen, um Menschen für Jesus zu gewinnen. Jede einzelne Möglichkeit, die wir bekommen. Denkt mal an eure Arbeitsstelle, an eure Uni, an eure Schule, an eure Freunde, an eure Familie. Keiner soll verloren gehen. Das ist der einzige Sinn, für den wir hier sind. Das ist der Sinn dieser Gemeinde. Wir sollen Menschen für Jesus gewinnen. Wir sollen Menschen für Jesus begeistern. Was tun wir dafür? Was tust du dafür? Was tue ich dafür? Das ist eine Frage, die wir uns alle jeden Tag stellen müssen. Was ist mein Beitrag, um Menschen für Jesus zu gewinnen? Es gibt keine Ausrede dafür, dass man niemanden für Jesus gewinnen kann. Jeder kann und ich sage, jeder muss, weil sonst hat unser Leben keinen Sinn. Nichts auf dieser Welt kann daran schuld sein, dass du niemanden für Jesus gewinnst. Kein anderer Mensch und keine anderen Umstände. Hierfür gibt es keine Ausrede. Jeder kann Liebe zeigen. Jeder kann helfen. Jeder kann freundlich sein. Jeder kann aufmerksam sein. Jeder kann ermutigende Worte finden für Menschen, die am Boden liegen. Jeder kann für Menschen da sein, die einsam sind und nicht mehr weiter wissen. Du musst nicht reich sein hierfür. Du musst nicht gut aussehen hierfür. Du brauchst kein Ansehen hierfür. Du musst nicht bekannt sein hierfür. Wenn ich mir heute unsere christliche Gesellschaft und die aktuelle Entwicklung anschaue, wird mir übel. Die Menschen haben aufgehört, ihr Feld zu bewässern. Sie sind abgekommen von dem, was Jesus gelehrt hat. Ihr Feld ist ausgetrocknet. Du kannst nicht Menschen für Jesus gewinnen, wenn du mit rechten Fanatikern auf die Straße gehst und gegen Ausländer hetzt. Du kannst nicht Menschen für Jesus gewinnen, wenn du mit einfach denkenden Menschen gemeinsame Sache machst und gegen geltende, sinnvolle Corona-Regeln protestierst. Es ist traurig zu sehen, wie Christen gemeinsame Sache machen mit solchen Leuten und dafür Gottes Wort missbrauchen, um sich und ihre Fehltritte zu rechtfertigen. Christen werden irregeführt. Die eigentliche Arbeit, die erledigt werden soll, bleibt liegen, weil sich viele in Kleindiskussionen und Besserwisserei verlieren. Die Menschen werfen sich Bibelverse an den Kopf. Bibelstellen werden aus dem Kontext gerissen, um die eigene Gedankenführung zu bestätigen und andere dafür zu gewinnen. Hier läuft gewaltig etwas schief. Aber wir, liebe Gemeinde, wir wollen nicht Teil davon sein. Wir wollen uns auf das Wesentliche konzentrieren. Wir wollen Menschen für Jesus gewinnen und dabei machen wir keinen Unterschied, ob schwarz oder weiß, ob reich oder arm, ob Flüchtling oder Eingeborener, ob angesehen oder unbekannt, ob Muslime, Hindus, Buddhisten oder Atheisten. Jesus erachtet alle Menschen als wertvoll. Jesus Christus ist für alle Menschen gestorben. Jesus ist nicht für irgendeine Rasse gestorben. Jesus ist nicht für ein bestimmtes Volk gestorben. Jesus ist nicht für eine bestimmte Gruppe gestorben. Jesus Christus ist für alle Menschen gestorben. Amen. Er hat für alle Menschen gelitten. Er hat für alle Menschen Blut vergossen. Er wurde anstelle aller Menschen verprügelt und ausgepeitscht. Jeder muss für Jesus begeistert werden, ohne Ausnahme. Unser Vater wartet auf seine verlorenen Söhne und Töchter. Lasst uns auf die eigentliche Aufgabe konzentrieren und unseren Beitrag dazu leisten. Wir können Vorbilder sein für die, die alleine ohne Gott losgelaufen sind. Wir können Vorbilder sein für die, die gesagt haben, Gott, ich weiß es besser, ich laufe los. Evangelisation ist wichtig. Wenn wir das nicht tun, dann verfehlen wir den Sinn unseres Daseins. Als Menschen und als Gemeinde. Ich möchte euch heute ermahnen, demütig zu bleiben und jeden Schritt, den ihr geht, mit Gott zu gehen. Wir dürfen uns nicht mitreißen lassen von dem Hass, der vorherrscht. Wir dürfen uns nicht ablenken lassen von dem, was Gott zu uns redet, durch sein Wort und durch den Heiligen Geist. Alles, was groß ist, hatte mal einen kleinen Anfang. Und das Zurückdenken an die kleinen Anfänge macht demütig. Es hält uns auf dem Boden. Lass uns immer an den kleinen Anfang denken. Lass uns immer daran denken, wie alles angefangen hat. Der größte Fehler, den die Pharisäer damals getan haben und auch den Fehler, den die neumodernen Pharisäer unserer Zeit heute noch machen, ist, sie verachten die kleinen Anfänge. Sie verachten die kleinen ersten Schritte. Sie haben das damals schon gemacht. Und heute machen sie das immer noch. Sie haben das kleine Senfkorn gesehen, aber sie konnten sich einfach nicht den großen Baum vorstellen, der aus diesem Senfkorn entstehen konnte. Sie haben Jesus gesehen, aber sie konnten sich nicht vorstellen, dass er der Messias ist. Dass er der Erlöser ist, von dem so viele Propheten gesprochen haben. Jesus wurde in einem kleinen, unbekannten Ort namens Bethlehem geboren. Sie dachten sich, das ist kein Ort, an dem ein König der Könige sich ankündigen würde. Aber Jesus ging diesen Schritt. Jesus wuchs in Nazareth auf. Die Bewohner dieser Stadt waren nicht geachtet von den Juden. Sie hielten die Bewohner für verrückt. Kein Ort, an dem sich der König der Könige lange aufhalten würde, dachten sie sich. Aber Jesus ging diesen Schritt. Jesus lebt in Galiläa. Die Pharisäer sprechen ihn sogar einmal darauf an und sagen ihm ins Gesicht, dass noch kein Prophet aus Galiläa gekommen ist. Ein König der Könige würde sich niemals an einem Ort aufhalten, an dem sein Ruf Schaden nehmen könnte, dachten sie sich. Aber Jesus ging diesen Schritt. Jesus war nicht reich. Er hatte keine Verbindung zu einflussreichen Menschen. Er war ein Niemand für andere Menschen. Ein König der Könige kann nicht aus solch einem Hintergrund kommen, dachten sie sich. Aber Jesus ging diesen Schritt. Die Pharisäer haben ihn sogar dafür verachtet, dass seine Eltern nicht verheiratet waren zu dem Zeitpunkt, als er geboren wurde. Ein König der Könige kommt doch nicht aus so einem familiären Hintergrund, haben sie sich gedacht. Aber Jesus ging diesen Schritt. Die Nachfolger von Jesus waren die Kleinsten in der Gesellschaft. Es waren von der Gesellschaft Verstoßene. Ein König der Könige gibt sich doch nicht mit solchen Menschen ab, dachten sie sich. Aber Jesus ging diesen Schritt. Am Ende verleugneten ihn sogar seine eigenen Leute. Alle verließen ihn. Ein König der Könige hat doch immer loyale Menschen um sich und hat sie stets im Griff, dachten sie sich. Sie schlugen ihn und peitschten ihn aus und trieben ihn nach Golgatha mit dem Kreuz auf seinem Rücken. Ein König der Könige würde doch mit harter Hand seine Feinde zerschmettern, dachten sie sich. Aber Jesus ging auch diese schwierigen, schmerzhaften Schritte. Und als er dann angekommen war auf Golgatha, kreuzigten sie ihn. Ein Erlöser, der von Gott gesandt wurde, kann sich doch selbst befreien. Befreie dich doch selbst, riefen sie zu ihm am Kreuz. Aber Jesus blieb am Kreuz. Er tat auch diesen Schritt. Das waren die Schritte von Jesus, die er gegangen ist. Das waren seine kleinen Schritte, aber mit einer großen Wirkung. Bei jedem einzelnen Schritt, den er gegangen ist, hatte er nur eines im Sinn, dich und mich. Jeden einzelnen schmerzhaften Schritt, den er mit dem Kreuz auf seinen Schultern auf diesen Hügel gelaufen ist, hat er für dich und für mich getan. Er wusste, dass seine kleinen Schritte zu etwas Großartigem führen würden. Es waren kleine Schritte, aber jeder Schritt war für dich und für mich. Jesus starb am Kreuz und sie dachten sich, der steht nicht wieder auf. Und sie packten ihn in ein Grab und versiegelten das Grab. Sie dachten sich, damit wäre die Geschichte von Jesus zu Ende. Aber die Geschichte war hier noch nicht zu Ende. Jesus ist auferstanden. Das kleine Senfkorn, das auf die Welt gekommen ist, hat den Boden durchbrochen und ist zu einem Baum geworden. Ein Baum, in dem wir Zuflucht finden können. Das alles hat angefangen durch Jesus Christus, unseren Erlöser, der sich klein gemacht hat. Alles hat angefangen mit Jesus, der 30 Jahre lang gehorsam gewesen ist und gewartet hat, bis er in der Öffentlichkeit dienen durfte. Alles hat angefangen durch Jesus, der sich 30 Jahre lang vorbereiten lassen hat auf seinen Dienst. Es fing an, indem er sich 12 Jünger aussuchte, denen er das weitergab, was er auf dem Herzen hatte. Viele Menschen haben ihn erlebt. Aber wir sehen, dass am Ende, an dem Tag, an dem der Heilige Geist zu uns gesandt wurde, nur 120 Menschen zusammenkamen und so beteten, wie Jesus es ihnen gelehrt hatte. Es waren sicherlich noch mehr, aber viele haben sich nach dem Tod von Jesus von ihm abgewendet oder sind vom Glauben abgefallen. Aus dem kleinen Senfkorn ist ein Baum entstanden. Ein Baum, den niemand sehen wollte und konnte. Und wisst ihr was? Das war die erste Gemeinde und als der Heilige Geist kam, wurde aus den 120 plötzlich 3000. Und kurze Zeit später kamen weitere 5000 dazu. Von 120 auf 8000. Allein, weil sie gehorsam waren und die Schritte gegangen sind, die ihnen Jesus gelehrt hatte. Die Kraft für 120 auf 8000 liegt nicht in uns. Diese Kraft liegt alleine in Jesus Christus. Und er hat uns die Kraft geschenkt durch den Heiligen Geist. Wenn wir mit Jesus wandeln, dann wird uns das auch möglich sein. Glaubst du daran? Wir müssen umkehren zu dem, was Jesus uns hier lehrt. Wir müssen umkehren zur Demut. Wir müssen umkehren zur Treue. Wir müssen umkehren zu dem Weg, den Jesus uns gezeigt hat. Hieran zeigt sich auch, wie wichtig es ist, Platz zu schaffen für den Heiligen Geist in unseren Gottesdiensten. Von 120 auf 8000 geschieht nicht durch unser Können. Von 120 auf 8000 geschieht nicht durch unsere tolle Musik. Von 120 auf 8000 geschieht nicht durch unsere Lichteffekte oder was weiß ich alles. Von 120 auf 8000 geschieht nicht durch einen gut durchdachten Ablauf, damit es niemandem langweilig wird in der Kirche. Es ist nicht falsch, diese modernen technischen Möglichkeiten zu nutzen. Das ist alles gut, aber ich merke, dass das alles ein höheres Gewicht bekommen hat, als heutzutage den Heiligen Geist wirken zu lassen. Von 120 auf 8000 geschieht nicht, indem man den Heiligen Geist dämpft, wenn man gerade Zeitdruck hat. Von 120 auf 8000 geschieht alleine durch den Heiligen Geist. Jesus ist seine Schritte gegangen, damit wir uns heute ein Beispiel nehmen können. Auch wir werden Menschen erleben, die gegen uns sein werden, wenn wir uns Jesus als Beispiel nehmen. Wir werden Menschen erleben, die sich lustig machen über Jesus. Wir werden Menschen erleben, die Jesus verleugnen. Wir werden Menschen erleben, die uns angreifen werden. Viele Geschwister erleben das schon in fernen Ländern. Aber wir wollen nicht aufhören, unsere kleinen Schritte zu gehen. Wir wissen, wohin unsere Schritte uns führen werden. Wir werden das ewige Leben leben, das wir bereits jetzt durch unseren Glauben an Jesus Christus haben. Jeder einzelne Schritt, den du gehst, ist ein wichtiger Schritt. Denk nicht, irgendein Schritt, den du gehst, ist umsonst. Ich habe heute früh eine Bibelstelle gesehen, da schickt Gott Hananias zu Saulus. Und Hananias sagt, Gott, du weißt schon, wofür Saulus bekannt ist. Dann sagt ihm Gott, nee, geh. Ich hab Saulus schon gezeigt, dass du kommen wirst. Und der Punkt, den ich hier habe, ist, manchmal gehen wir unsere kleinen Schritte, manchmal sind wir da, wo wir sein sollen, wir sind gehorsam, wir machen alles. Aber dann kommt dieser Gedanke, den uns der Feind einflößt. Ist das nicht, du guck dir mal diesen Schritt an, den du gehst, der war doch so klein, was, du machst doch nichts, du veränderst doch nichts. Aber während Hananias seine kleinen Schritte gelaufen ist, hat Gott das Herz von Saulus geändert. Hat Gott am Herzen von Saulus gearbeitet. Während Jesus diese 30 Jahre sich vorbereitet hat, hat Gott im Herzen der Jünger etwas gemacht. Er hat gesehen, da sind diese Fischer, er hat in ihrem Herzen etwas verändert, dass wenn Jesus zu ihnen kommt und als Jesus zu den Jüngern sagte, komm, folgt mir, dann lassen sie alles fallen und gehen los. Davor ist etwas in ihren Herzen passiert. Wenn du also kleine Schritte gehst, dann sind diese Schritte für dich vielleicht klein, aber Gott macht etwas Großartiges. Gott arbeitet im Hintergrund mit Menschen, die du vielleicht begegnen wirst in deinem Dienst. Deswegen verachte diese kleinen Schritte, die du gehst, nicht. Jeder einzelne Schritt, den du mit Jesus gehst, wird dir behilflich sein, die Herausforderungen zu bewältigen, die du haben wirst, wenn du mit Jesus gehst. Möchtest du heute diesen ersten Schritt gehen und anfangen, Platz zu schaffen in deinem Leben, um das Evangelium zu verkünden? Gehe den ersten Schritt und schaffe Platz. Die nächsten Schritte wird Jesus dir zeigen. Bist du bereit? Ich möchte gerne für dich beten. Steh auf an dem Platz, wo du bist, dann werde ich für dich beten. Vater, ich danke dir für das Wort, Herr. Ich danke dir, dass du zu deinen Kindern gesprochen hast, Vater. Ich danke dir, dass sich vieles verändern wird, Vater. Ich danke dir für die Herzen, die jetzt bereit sind, dich vollständig aufzunehmen, Vater. Dich voll hinzugeben, Vater. Vater, ich danke dir für die Herzen, die jetzt Bereiche an dich geben, die sie fest in ihrer Kontrolle hatten, die sie nicht aufgeben wollten, Herr. Vater, du wirst etwas Großartiges daraus machen, Herr. Du bist ein kreativer Gott. Du bist ein Gott, der aus kleinen Dingen etwas Großes machen kann. Du bist ein Gott, der aus dem Nichts etwas schaffen kann und von etwas zu allem uns führen kann, Vater. Vater, ich bete für jeden Einzelnen hier, der hier heute da ist, Herr. Vater, schenk jedem Einzelnen Geduld. Vater, schenke mir auch Geduld. Vater, ich danke dir für alles, was du unter uns tust, Herr. Vater, segne jeden Einzelnen auf den Weg, auf den er sich jetzt bereit macht, Vater. Du bist ein Gott, der sich an unsere Geschwindigkeit anpasst und trotzdem sorgst du dafür, dass wir nach deinem Willen dort sind, wo wir sein sollen. Das kannst nur du, Gott. Und dafür danke ich dir, dass du uns nicht hetzt, sondern dass du mit uns gehst. Dass du dich an uns anpasst, dass du dich klein machst. Dafür danke ich dir, Vater. Und ich bitte dich, dass jeder Einzelne hier auch diese Demut annimmt, Vater. Und dass jeder diese Demut auch in seinem Dienst verwirklicht, Vater. Wir sind nichts, wir sind niemand. Wir sind nur durch dich etwas, Vater. Das möchten wir heute erkennen und das möchten wir heute bekennen. Ich danke dir dafür. In Jesu Namen. Amen.